Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe an einem Abend, an dem sich die Stadt Halle über einen Zuschlag freuen wird. Sie hat nämlich, Sie haben das gerade in den Nachrichten gehört, sich durchgesetzt gegen 5 andere Bewerber im Rennen um das Prestigeprojekt Zukunftszentrum. Dazu mehr in der zweiten Hälfte der Sendung. Wir erinnern an Friedrich Zerha, Komponist und Dirigent, der kurz vor seinem 97. Geburtstag gestorben ist. Und auch heute nochmal ein paar Gedanken zu Hundekot und dem Verhältnis zwischen Künstlern und Kritikern. Inzwischen hat sich Ballettchef Marco Göke entschuldigt. Die Kritikerin Wiebke Hüster ist weiterhin entsetzt. Anders als Elke Heidenreich, Deutschlands Literaturkritikerin Nummer 1, die das in unserem Programm sagt.
Ich weiß nicht, ob sich der Umgang verändert hat, aber deutlich wird mir, dass immer mehr Kritiker sehr eitel sind und eigentlich nur sich selber in den Vordergrund stellen und sich nicht wirklich mit dem Werk beschäftigen. Und das fällt mir schon auf, dass da ein ziemlicher Hochmut oft herrscht. Und dann verstehe ich, dass einer mal die Nerven verliert, wie dieser Mann in Hannover.
Soweit also Elke Heidenreich, gleich im Gespräch hier bei Fazit der Theaterkritiker Franz Wille. Hundekot. Die Kulturszene hat ihren Skandal und der wird sich wohl auch noch ein paar Tage halten. Dass es ein absolutes No-Go ist, der Kritikerin des eigenen Werkes Hundekot ins Gesicht zu schmieren, da sind sich so gut wie alle einig. Es bietet sich aus dem Anlass vom Samstag aber auch die Gelegenheit, jetzt an Tag 3 nach dem Geschehen im Foyer des Schauspielhauses Hannover mal darüber nachzudenken, wie es um das Verhältnis zwischen Kritiker und Künstler eigentlich bestellt ist. Und zwar tue ich das mit dem Journalisten und Redakteur von Theater heute, Franz Wille. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Wille, wir hören mal kurz in 2 O-Töne rein zu Beginn dieses Gesprächs, und zwar vom Täter und vom Opfer in Anführungszeichen. Der Ballettchef von Hannover, Marco Göke, der hat sich inzwischen nämlich gemeldet und ausdrücklich für den Vorfall entschuldigt.
Und natürlich sagen alle, das ist die Kunstfreiheit und die Pressefreiheit. Und da bin ich auch völlig einverstanden mit, dass es die so gibt, und da habe ich auch gut mitgelebt. Aber es gibt einen Moment, wo ich mich persönlich angegriffen fühle als arbeitender Mensch in meinem Beruf und in meinem Business auch, ja. Und das akzeptiere ich in dieser Form, in dieser primitiven Art des Schreibens nicht. Das ist für mich eine Gewaltanwendung und es ist für mich Hass und es ist Frust, und sowas möchte ich nicht über mich geschrieben haben.
Ja, das also Marco Göke, der sich vor dieser Aussage, die wir gerade gehört haben, wirklich aufrichtig bei Wiebke Hüster entschuldigt hat. Und sie, die Ballettkritikerin, die hat heute auch mehrere Interviews gegeben und zu den Vorwürfen so Stellung genommen.
Man muss natürlich jetzt auf diesen Fall bezogen sagen, das ist Legendenbildung von Seiten Marco Gökes zu sagen, ich würde ihn seit 20 Jahren mit schlechten Kritiken verfolgen. Also das stimmt natürlich nicht. Ich schreibe seit 17 Jahren ab und zu über Marco Göke, insgesamt in dieser Zeit 9 Artikel. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Und 2 davon waren ausgesprochen positiv.
Ja, Wiebke Hüster, Ballettkritikerin, die sich auch hier bei Fazit gelegentlich mit Rezensionen meldet. Herr Wille, was sagen Sie dazu? Ein Künstler, der sagt, das war unsäglich, was die Frau in den letzten 20 Jahren geschrieben hat, und eine Kritikerin, die sagt, alles nicht so schlimm. Legendenbildung.
Naja, ich glaube, man muss kein großer Psychologe sein, um festzustellen, dass da 2 Perspektiven aufeinandertreffen, die jeweils ihre eigene Berechtigung haben. Der eine ist tief verletzt durch schlechte Kritiken und unterstellt so manches. Und der Kollegin ist Hundekot ins Gesicht geschmiert worden. Und die ist natürlich auch in einem Zustand der persönlichen Verletzung und Ausnahme, die man selbstverständlich nachvollziehen kann und muss. Was da stattgefunden hat, ist indiskutabel. Darüber muss man nicht reden. Aber ich glaube, da es nun stattgefunden hat, ist es ganz gut, mal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, wer macht hier eigentlich was und wozu und weshalb. Der Herr Göke hat auf sein Business da eben hingewiesen, und da muss ich ein bisschen einsprechen, weil ein Business ist das, was er macht und was die Hannoversche Staatsoper macht nicht. Als Business wäre die Staatsoper Hannover nach 4 Wochen pleite. Dieses Business funktioniert nur, weil wir diese Form von Kunst in hohem Maße subventionieren. Und es gibt für diese Subvention gute Gründe. Wir gehen nämlich davon aus, dass unsere Stadttheater, seien es die Opern, die Schauspielhäuser, der Tanz, unserer Gesellschaft sozusagen bei einer Form von Selbstverständigung hilft. Und daran sind alle beteiligt und daran sollten sich alle auf ihrer Seite jeweils verantwortlich beteiligen. Das heißt für Künstler, dass sie keine Mimosen sind, sondern Kritik annehmen, zulassen und Diskurs akzeptieren. Das heißt für Kritiker, dass sie Diskurse fair führen, ohne zu beleidigen, persönlich zu werden, abzugleiten und dergleichen.
Beides ist ja nicht immer der Fall.
Ja, beides ist nicht immer der Fall, weil auf beiden Seiten Menschen beteiligt sind und die sind nicht unfehlbar. Das ist nun mal so. Man muss versuchen, die Aufgaben, die man hat und die kein Geschäft, um darauf zurückzukommen, die kein Business sind, sondern die Privilegien sind. Und zwar sowohl auf kritischer Seite als auch auf der Theater- oder Künstlerseite. Weil ich meine, ich bin zwar bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen angestellt, bei einem Verlag, aber wenn es diese Theater nicht gäbe, worüber sollte ich denn schreiben? Und natürlich, wenn wir über Verantwortung reden, muss man auch über Redaktionen reden. Auch Redaktionen haben Verantwortung. Und ich bin froh, dass meine Texte immer gegengelesen werden von einer Kollegin. Und Gleiches muss in verantwortlichen Redaktionen in der FAZ oder sonst wo passieren. Und man muss um die Darstellung und um das, was man als Wahrheit vertritt, ringen, kämpfen und muss nach Begriffen suchen und nicht seine persönlichen Befindlichkeiten ausbreiten. Auf keiner Seite.
Ja, aber es wird ja hart Kritik geübt. Also vor allen Dingen in Bereichen der Hochkultur, würde ich mal sagen. Viele Künstler beschreiben das als vernichtend. Also wo sind die Grenzen oder wann werden die Grenzen überschritten?
Sie können keine eindeutigen Grenzen ziehen, das ist doch klar, weil jede Seite Äußerungen anders versteht. Es geht um Werturteile, es geht um subjektives Empfinden, es geht um den Versuch, daraus objektive, wirrbare Argumentationen abzuleiten, dass ein Leser, ein Zuhörer, eine Leserin das nachvollziehen kann, was ich da meine und warum ich das gut oder schlecht finde oder vielleicht auch ratlos bin, wie ich das finden soll. Und natürlich gibt es da Entgleisungen, jeden Tag. Auch das gehört dazu.
Es ist ja ein merkwürdiges Abhängigkeitsverhältnis. Die eine Seite haben Sie gerade beschrieben, Sie als Kritiker hätten nichts zu schreiben, wenn es diese Theaterpremieren nicht gäbe, die subventionierten. Umgekehrt wären Künstler auch unglücklich, wenn sie nicht kritisiert werden, weil dann war es ja nicht mal wert, dass man sie kritisiert. Also im besten Fall für Sie fällt die Kritik qualifiziert und positiv aus.
Das ist ein verkürztes Verständnis von Kritik, weil ich denke, Kritik ist dazu da, eine Kunstform in einen öffentlichen Diskurs zu übersetzen. Sie ist nicht dazu da, das ist Teil davon, aber darum geht es nicht wirklich, zu loben oder zu vernichten, schon gar nicht. Sondern es geht darum, ein Gespräch zu ermöglichen, Argumente bereitzustellen, als Multiplikator zu wirken, als Informant zu wirken, als Verteiler zu wirken, der natürlich auch parteiisch ist. Aber es geht nicht darum, den Daumen zu senken oder den Daumen zu heben. Das ist eine völlig verkürzte Vorstellung von Theaterkritik.
Sehen Sie denn auch, dass die Form der Kritik sich verändert dadurch, dass es auch immer weniger Kritiker gibt oder weniger Blätter, in denen die Kritik platziert wird, weil es einfach nicht mehr so viel Feuilletons gibt, die sich das leisten?
Je weniger Orte es für Theaterkritik, Opernkritik, Tanzkritik gibt, desto schlechter für diesen Diskurs, desto schlechter für diese Kritik. Das ist vollkommen klar. Und der Zustand ist in den letzten 20 Jahren sukzessive schlechter geworden, überhaupt gar keine Frage.
Der Zustand, meinen Sie die Qualität oder die Bedingungen?
Die Bedingungen. die Bedingungen. Es geht um eine Kritik, die breit aufgestellt ist, die in verschiedensten Kanälen, die sich austauscht, die sich auch in der Premiere trifft und in der Pause unterhält, die eine Meinungsvielfalt herstellt. Darum geht es. Es geht um Diskurs und es geht nicht um die einzelnen Orte, wo noch dieses oder jenes so überlebt, wie es früher mal war. Das ist ein vollkommen falsches Verständnis. Ich meine, entschuldigen Sie, wir sitzen hier im Sendestudio. Wie haben sich die Sendeplätze der ARD-Anstalten, was Theaterkritik angeht, in den letzten 20 Jahren verändert? Fragezeichen, Fragezeichen, mhm. Fragezeichen.
Wir tun, was wir können.
Ich weiß.
Noch.
An Ihnen liegt es ja nicht. Das entscheiden ja andere. Aber die Entscheidungen sind in den letzten 20 Jahren nicht besonders positiv ausgefallen. Das muss ich schon mal sagen.
Ja, die Kritik kam gestern von Carsten Proster auch.
Völlig berechtigt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Franz Wille, Redakteur bei Theater heute, über die Bedeutung der Kulturkritik. Und Sie hören Fazit. Er war einer der bedeutenden Komponisten der Nachkriegszeit, obgleich nicht so berühmt wie Wolfgang Riem zum Beispiel oder Karl-Heinz Stockhausen. Und er war weit mehr: Dirigent, Geiger, bildender Künstler und Germanist. Das Wiener Kulturleben nach 1945 ist ohne ihn kaum zu denken. Friedrich Zerha, einer, der seiner Heimatstadt treu blieb und dort nun auch im hohen Alter von fast 97 Jahren gestorben ist. Mein Kollege Olaf Wilhelmer ist im Studio mit Musik und alten Interviewausschnitten von Friedrich Zerha. Sie sind diesem Mann also mehrfach persönlich begegnet, ja?
Ja, es war ein Geschenk, ihm und seiner Frau Gertraud Zerha begegnen zu können in ihrer schönen Wiener Wohnung. Die beiden waren sehr gastfreundlich, sie hatten sehr viel zu erzählen, sie haben sehr, sehr viel auch erlebt und man hatte wirklich das Gefühl, das ganze 20. Jahrhundert ist in diesen beiden Menschen lebendig gewesen. Friedrich Zerha eben, der in dieser Paarbeziehung die neue Musik vertreten hat und Gertraud Zerha, die als Cembalistin vor allem für die alte Musik, aber nicht nur zuständig war.
Ja. Und das passte irgendwie zusammen?
Das passte sehr gut zusammen. Friedrich Zerha hat sich selbst übrigens auch sehr für alte Musik interessiert, hat auch Noten herausgegeben von Renaissance-Komponisten und seine Frau wiederum hat auch mit dem Cembalo zur Entwicklung der neuen Musik beigetragen. Also da waren die beiden ganz offen.
Wo kann man ihn denn überhaupt musikalisch einordnen? Also wenn man über Musik der Nachkriegszeit spricht oder Musik nach 45, das ist ja wahnsinnig vielfältig, was da in diesen Jahrzehnten auch passiert ist.
Allerdings, und diese Figur Friedrich Zerha hat diese Vielfalt in sich irgendwie auch aufgenommen und in ganz verschiedener Weise wiedergespiegelt. Das vielleicht bedeutendste, musikhistorisch gesehen bedeutendste Werk, der Spiegelzyklus, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, eine Serie von 7 insgesamt abendfüllenden Orchesterstücken um 1960 entstanden, ist eine, nennen wir es einmal, Klangkomposition. Zerha selbst hat sich gegen diesen Begriff immer gewehrt, aber es ist eine Musik, die ganz aus dem Klang, aus Schwärmen, aus Scharen von Tönen heraus entwickelt ist. Und damit ist Zerha ein Pionier einer Musik um 1960, die es damals auch von Komponisten wie Xenakis oder Penderecki und am bekanntesten Ligeti gegeben hat. Aber er hat sich in vielen Punkten weiterentwickelt, hat Opern komponiert, durchaus auch populäre Formen gesucht. Also er war jetzt kein Bewohner des Elfenbeinturms, hat verschiedenste Kammermusikwerke geschrieben, die sich eher mit außereuropäischer Musik beschäftigen. Also es war jemand, der die einmal erreichte Position eigentlich gar nicht als Position betrachtet hat, sondern nur als Übergangsstation in etwas Neues hinein.
Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle einfach mal in diese Komposition, dieses Zyklus reinhören.
Genau, die Musik von Spiegel, in diesem Fall, das ist der zweite Satz aus dem Spiegelzyklus, die zeigt, wie unglaublich ja prägnant und physisch geradezu Zerha mit den Klängen umgeht, konzipiert in den 50er Jahren. Wir hören hier einen Ausschnitt aus der Uraufführung von 1964 in Donaueschingen. Ein Ausschnitt aus dem Stück Spiegel 2 von Friedrich Zerha 1964 mit dem SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden unter der Leitung von Ernest Buhr. Ein Werk, das ganz eben auf den Klang, auf die Entwicklung von Klanglinien heraus konzipiert ist und dessen Partitur auch tatsächlich aussieht wie ein abstraktes Gemälde dieser Zeit. Also das ist wirklich Kunst der späten 50er Jahre. Aber Zerha selbst hat das nie als abstrakt empfunden, auch wenn das immer wieder festgehalten worden ist. Er hat mir in einem Gespräch, das ich mit ihm anlässlich seines 90. Geburtstages geführt habe, etwas ganz anderes über die Entstehung dieses Spiegelzyklus verraten.
Als ich die Spiegel konzipiert habe, also Ende der 50er Jahre, völlig utopisch, habe die wirklich aus einem drängenden, mich beherrschenden Ausdrucksbedürfnis herausgeschrieben. Und dann habe ich doch den Gedanken gehabt, ob nicht da in diesen Spiegeln viele meiner angstvollen Kriegserlebnisse heraufgespült worden sind. Vielleicht täusche ich mich, ich bin da nicht sicher.
Sehr reflektiert für einen Menschen dieser Generation. 1926 in Wien geboren, war Friedrich Zerha ja ein heranwachsender und junger Mann während der Nazizeit und des Krieges. Er wurde ja auch dann eingezogen und desertierte. Blieb er denn ein unabhängiger Geist?
Ja, ich glaube, das kann man für sein gesamtes Leben sagen. Er war schon in der heraufziehenden Zeit des Nationalsozialismus in Kontakt mit Widerstandskreisen gekommen. Er hat sich selbst immer als Antifaschist auch schon damals empfunden. Er ist desertiert, das war damals lebensgefährlich, sogar zweimal, das hat er mir auch erzählt. Er hat da dramatische Dinge erlebt, wirklich ganz furchtbar, die er sicherlich auch in seiner Musik verarbeitet hat. Und er hat, glaube ich, mehrere Lehren doch daraus gezogen. Erstmal, es braucht ein freies, gesellschaftliches, demokratisches Leben, um auch eine freie Kunst zu ermöglichen. Das war sein wichtigstes Anliegen, daher auch dieser Nonkonformismus. Und man muss sich eben auch ästhetisch immer wieder neu erfinden und öffnen, also nie auf etwas stehen bleiben, nie auf einer Position beharren, sondern sich immer wieder dem Neuen, auch dem anderen Künstler, dem anderen Menschen, den anderen Kulturen zuwenden. Er hat sich dann zum Beispiel mit dem Verhältnis des Einzelnen zur Masse beschäftigt, was auch in diesem Spiegelzyklus, also rein klangtheoretisch, eine große Rolle spielt. Er hat sich komponierend mit dem Thema Hexenverbrennungen im 17. Jahrhundert auseinandergesetzt. Er hat sich mit den indigenen Kulturen Nordamerikas auseinandergesetzt. Also er hat auch ein großes Empfinden für bedrängte, besondere Situationen von Kulturen und auch Künstlern gehabt und das sein ganzes Leben lang aufrechterhalten.
Und das in dieser muffigen Zeit der 1950er und 60er Jahre.
Das muss man sich auch wirklich noch einmal vor Augen führen. Also all diese Dinge zu entwickeln in den Zeiten der 50er Jahre, und das hat ihn damals in dem Gespräch eben auch noch einmal umgetrieben. Aus dieser Zeit hat er eigentlich seinen Auftrag abgeleitet, das zu tun, was er dann getan hat.
Die 50er Jahre waren ja das konservativste, verkalkteste Jahrzehnt in der neueren österreichischen Geschichte. Der Begriff entartete Kunst wurde nicht mehr verwendet, aber es wurde noch immer danach gehandelt. Für mich war ja das Kriegsende eine Art zweite Geburt. Die ganze Welt war neu. Alles war neu, auch das ganze 20. Jahrhundert, die Zeit, die wir ja in der Kunst versäumt haben. Der Nachholbedarf war gar nicht so einfach zu decken.
Ja, da spricht doch ein Mann, der nach vorne schaut, ne? Und kritisch zurückblickt, aber das vielleicht auch ein Stück weit zurücklässt. Wie hat er sich denn musikalisch in den folgenden Jahrzehnten weiterentwickelt oder entwickelt? Weil er war ja 6 Jahrzehnte musikalisch-kompositorisch aktiv.
Also ich glaube, es gibt da verschiedene Stränge. Einmal die Auseinandersetzung mit außereuropäischen Kulturen, zum Beispiel die Musik des arabischen Kulturkreises hat ihn zu vielen sehr unterschiedlichen Dingen angeregt. Dann die Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Formen der Literatur. Er hat sich lange mit Bert Brecht beschäftigt, hat nach Brechts Stück Baal eine Oper komponiert und er hat dann auch in Zusammenarbeit mit Autoren wie Peter Turini etwa immer wieder nach neuen musiktheatralen Formen gesucht, die durchaus auch dazu angetan waren, ein großes Publikum für diese Musik einzunehmen. Und er hat auch überhaupt keine Berührungsängste gehabt, was das Populäre angeht. Vielleicht ist ja die Oper auch schon ein erster Schritt ins Populäre, zumindest aus Sicht der strengen Avantgarde. Aber er hat sich eben auch mit dem Wiener Lied beschäftigt und von da aus eine Komposition geschrieben, die so eine Art Jazz-Komposition ist. Und es ist eine kleine Serie von, ja, so heißt sie auch, eine Art Chansons mit Texten von Autoren der Wiener Gruppe. In diesem Fall ist das Ernst Jandl. Wir hören einmal aus einem Ausschnitt 1993 zwei Stücke aus diesem Zyklus.
Eile mit Feile, Eile mit Feile, Eile mit Feile durch den Spalt, durch die Füße, durch die Füße, durch die Füße bläst der Fink, Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Eile mit Feile, Eile mit Feile, auf den Fällen Feitermeere, auf den Fällen Feitermeere. Eile mit Feile, auf den Fällen Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Eile mit Feile, auf den Fällen Feitermeere, Feitermeere, Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Fänd fertig Wiedersehen, Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Fänd fertig Wiedersehen, fänd fertig Wiedersehen, Pfahlfischbauch.
Ernst Jandl und Friedrich Zerha, Etüde in F. Heute ist Friedrich Zerha kurz vor seinem 97. Geburtstag gestorben. Über sein Werk sprach ich mit meinem Kollegen Olaf Wilhelmer. Die Deutsche Reichsbahn hat während des Nationalsozialismus mit ihren Zügen rund 3 Millionen Menschen deportiert. Es gab nach dem Krieg nur ein einziges Verfahren gegen einen Reichsbahner, und zwar gegen den stellvertretenden Generaldirektor. Das wurde 1977 eingestellt. Umgekehrt blieben auch Retter von Deportierten lange Zeit unbekannt. Zum Beispiel der Oberladeschaffner Fritz Kittel, der die Mutter und die älteste Schwester der Schriftstellerin Esther Dischereit vor den Nazis rettete. Eine multimediale Wanderausstellung über ihn startet nun am Deutschen Technikmuseum. Für Fazit gesehen von Simone Reber.
Das Foto zeigt einen Mann mit kräftigem Nacken und schmalem Mund. Fritz Kittel war keiner, der viele Worte gemacht hat. So wussten weder seine Kinder noch seine Enkel, dass er im Nationalsozialismus Menschenleben gerettet hat. Die Schriftstellerin Esther Dischereit dagegen hörte seinen Namen in ihrer Kindheit viele Male, wenn sich ihre Mutter Hella und ihre älteste Schwester Hannelore unterhielten.
Und später habe ich dann die Akten meiner früh verstorbenen Mutter sehen können, die beim Entschädigungsamt vorliegen. Und dort gibt sie eben auch zum Zeugnis ihre Identität und auch zum Zeugnis darüber, wer ihr geholfen hat, Fritz Kittel an. Da habe ich den Namen dann wiedergefunden.
Esther Dischereit nahm Kontakt auf zu den Enkeln von Fritz Kittel im hessischen Heringen. Diese fanden einen alten Notizkalender aus dem Jahr 1944 im Nachlass ihres Großvaters. Er hatte das Büchlein bis zum Ende seines Lebens aufbewahrt. Das war der Beweis, dass es sich tatsächlich um den Mann handelte, der Hella und Hannelore Zacharias gerettet hatte.
Und wir blätterten darin herum, Seite für Seite. Und dann stoßen wir eben auf eine Seite, wo ich sage, das sind die Adressen meiner Mutter aus Berlin, das sind ihre Fluchtadressen. Dort hatte sie sich vorher in Berlin versteckt. Und es war eindeutig Fritz Kittels Handschrift. Das bedeutet, dass sie das ihm gesagt haben muss.
Jetzt liegt der schmale Taschenkalender in einem der Aktenschränke, in denen die Beweisstücke für diese atemberaubende Geschichte aufbewahrt sind. Das Publikum kann die Schubladen öffnen, die Dokumente einsehen und Esther Dischereits Texte dazu von einem Block abreißen und mitnehmen. Hella Zacharias und ihre Tochter Hannelore waren bei verschiedenen Freunden in Berlin untergetaucht, mussten aber immer wieder weiterziehen, weil sie Gefahr liefen, entdeckt zu werden. Schließlich fanden sie Unterschlupf bei einer Bekannten in Surau, dem heutigen Żary in Polen, bis sie dort einen Brief bekamen.
Das nächste, was es eben gibt, ist der Brief eines Denunzianten Ewald Tappert, der ihr ankündigt, er wisse, wer sie sei und könne sie auch angeben und sie würde auch sicherlich Feindsender hören und so weiter. Und ab da ist eigentlich ziemlich klar, können sie sich überhaupt gar nicht mehr an irgendeiner Deckadresse halten. Das war im September 1944.
Wie ihre Mutter Kontakt zu Fritz Kittel bekam, hat Esther Dischereit nicht erfahren. Interessant allerdings, der Eisenbahner wohnte in dem Haus, in dem auch der Denunziant seine Fabrik hatte. Deshalb durfte Hella Zacharias nicht in Erscheinung treten. Ihre Tochter Hannelore aber konnte sogar zur Schule gehen, weil Fritz Kittel sie als seine Cousine ausgab. Als der Eisenbahner im Februar 1945 mit dem Räumungszug Surau verließ und nach Westen fuhr, deklarierte er Hella Zacharias als Bahnangestellte und nahm Mutter und Tochter mit nach Heringen. Ein vergilbtes, maschinengeschriebenes Blatt zeugt von der Nervenstärke, mit der Kittel immer wieder falsche Angaben machte.
Wir haben keine Erklärung, warum Fritz Kittel das gemacht hat. Wir wissen ja auch nicht, warum er sie überhaupt kannte. Und es ist ja auch offensichtlich, dass er das nicht nur so vorübergehend gemacht hat. Also so im Sinne 2, 3 Nächte, das haben auch viele Menschen getan. Meine Familie hätte nicht überlebt, wenn es diese vielen anderen Menschen nicht gegeben hätte. Niemand kann mit nur einem Retter überleben.
In der Ausstellung ergänzen kurze Filme die Puzzleteile im Archivschrank. Aber die kleine Schau wirkt deshalb so wahrhaftig, weil in den Schubladen der Aktenschränke nicht auf jede Frage eine Antwort bereit liegt. Warum hat Fritz Kittel die Gefahr auf sich genommen und später nie darüber geredet? Eine Verbindung zu anderen Widerstandsorganisationen konnte Esther Dischereit nicht finden.
Gerade die Verantwortlichkeit eines Einzelnen und die Tat des Einzelnen, die galt immer als so unwahrscheinlich und auch unmöglich. Und das ist es aber überhaupt nicht. Fritz Kittel hat einfach in meinen Augen getan, was er für seine Pflicht hielt. Offensichtlich kam für ihn gar nichts anderes in Frage. Er war handlungsmächtig und er hat gehandelt.
Esther Dischereit hat jetzt in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem beantragt, dass Fritz Kittel dort als Gerechter unter den Völkern aufgenommen wird. Ja, sagt sie, für mich ist Fritz Kittel ein Held.
Simone Reber über die Ausstellung Wer war Fritz Kittel im Deutschen Technikmuseum zu sehen, dort bis zum 30. April.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kulturnachrichten kommen heute von Daniel Marschke.
Der US-Sänger Pharrell Williams wird neuer Chefdesigner der Herrenmode von Louis Vuitton. Wie der Modekonzern mitteilte, soll der Hip-Hop-Star die Nachfolge des 2021 verstorbenen Virgil Abloh antreten. Seit dessen Tod war Louis Vuitton ohne künstlerischen Leiter für den Herrenbereich. Williams ist als Unternehmer schon seit Jahren in der Modebranche tätig. Bereits 2008 entwarf er Schmuck und Sonnenbrillen für Louis Vuitton. Als Sänger, Musik- und Filmproduzent war er 13 Mal für den Grammy und 2 Mal für den Oscar nominiert. Pharrell Williams habe sich in den vergangenen 20 Jahren als universelle kulturelle Ikone etabliert, erklärte Louis Vuitton. Die erste Kollektion des 49-Jährigen soll im Juni auf der Pariser Fashion Week vorgestellt werden. In Großbritannien ist ein neues Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy aufgetaucht. An einer Wand in Margate im Südosten Englands haben Anwohner das Bild Valentine's Day Mascara entdeckt. Es zeigt eine im Stil der 1950er Jahre gekleidete Hausfrau mit einem geschwollenen Auge. Die Figur schiebt ihren Partner in eine echte, an der Häuserwand lehnende Gefriertruhe. Ganz offensichtlich wollte Banksy am Valentinstag den Blick auf das Thema häusliche Gewalt lenken. Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft steht offenbar vor dem Aus. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist der Spielbetrieb des Kabaretts eingestellt. Die Künstler, die zuletzt aufgetreten seien, hätten keine Gage mehr erhalten. Nun werde geprüft, ob ein Insolvenzantrag gestellt wird. Hintergrund sind offenbar Meinungsverschiedenheiten der beiden Gesellschafter. Knut Kortzen.
Früher wurde das Geld auf Tournee verdient, um eben halt den kleinen Laden auch ein Stück weit gegen zu finanzieren. Und ich glaube, dass vor allem durch Corona die Lage sehr schwierig geworden ist, personell, und dass in dem kleinen Laden ein bisschen viel Druck entstanden ist.
Bei neuen Recherchen zu seinem Gründungsintendanten Karl Holzammer ist das ZDF auf Verstrickungen des ersten Senderchefs im Nationalsozialismus gestoßen. Die biografischen Angaben auf der Website seien entsprechend geändert worden, teilte die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt mit. Zudem veröffentlichte sie eine Untersuchung zum Lebenslauf Holzammers, der zwischen 1962 und 1977 im Amt war. Holzammer habe eine zeitweilige Zugehörigkeit zur SA verschwiegen und aus seiner NSDAP-Mitgliedschaft eine verkürzte Anwartschaft gemacht, so das ZDF. Das Gesamtbild, das Holzammer von sich gezeichnet habe, halte der historischen Wahrheit nicht stand, sagte der aktuelle Intendant Norbert Himmler.
Fazit. Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
6 Städte waren im Rennen um den Standort des geplanten Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Dem Namen nach klingt das erstmal nicht so wirklich sexy, aber es ist ein großes Vorhaben, in das der Bund rund 200 Millionen Euro investieren und jährlich mit 40 Millionen unterstützen will. Das Zentrum soll auf 3 Säulen fußen: Forschungsinstitut, Kultureinrichtung und Begegnungsort. Und wie kurz vor der Sendung bekannt wurde, ist die Wahl jetzt auf Halle gefallen. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Judith Enders war Mitglied der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Dort wurde das Konzept für dieses Zukunftszentrum entwickelt. Guten Abend, Frau Enders.
Schönen guten Abend.
Was halten Sie denn jetzt von dieser Wahl Halle?
Also ich freue mich jetzt erstmal, dass überhaupt eine Wahl getroffen wurde und dass dieser lange Prozess, der für viele bestimmt auch ein wenig nervenaufreibend war, jetzt zu Ende ist und das Projekt, dieses Zukunftszentrum, jetzt Fahrt aufnimmt und die Planungen und die neuen Ideen, die da einfließen sollen, in die Tat umgesetzt werden können.
Neben Halle waren ja noch andere Städte im Rennen: Frankfurt-Oder, Leipzig und Plauen, Jena und Eisenach. Im Vergleich dazu, können Sie sagen, womit sich Halle auszeichnet?
Nun, Halle ist natürlich eine Kulturstadt, die Stadt Händels. Es ist eine Stadt, die über die Grenzen des Landes auch hinaus bekannt ist. Eine Stadt mit viel Geschichte und vielleicht auch nicht unerheblich, eine Stadt, die ganz gut angebunden ist in Deutschland und gut zu erreichen und auch einen Flughafen in der Nähe hat. Ich denke, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, weil dieses Zukunftszentrum natürlich nicht nur eine nationale Bedeutung haben soll, sondern auch eine europäische, wenn nicht gleich auch globale Bedeutung, wenn es um Zukunft und Transformation geht.
Frau Enders, worum geht es bei diesem Ort, der da neu geschaffen wird?
Also auch wenn der Name vielleicht etwas sperrig klingt, aber trotzdem geht es genau darum, was der Name sagt, nämlich um Zukunft. Darum, was man aus 30 Jahren Transformation nach der deutschen Einheit lernen kann und auch wie der Bezug zur europäischen Transformation ist und auch zum globalen Wandel.
Wird dies ein Ort sein, in dem der Fokus nicht nach Westen, sondern eher nach Osten gerichtet sein wird?
Naja, der Fokus ist eigentlich die Transformation und die, wie man diese erfahren kann. Also nicht nur auf kognitive Art und Weise in so einer Art. Es soll kein Museum werden, wo man betrachtet, wie war das jetzt mit der deutschen Einheit, sondern man soll es fühlen. Deswegen auch die Anbindung an die Kultur und vor allem die Kunst. Die Kunst geht immer ein bisschen verloren in dem Konzept, ist aber ein ganz wichtiges, weil man über die Kunst mehr an die Emotionen herankommt und nicht nur eine trockene Erinnerung in Form von Bildern, Artefakten oder ähnlichen Zeitzeugen arbeiten, erfährt, sondern auch sich selbst als Besucherin, als Besucher, als Forscherin, als Forscher oder auch als Mensch, der sich einfach nur für Zukunft interessiert, da in Bezug setzen kann.
Ja, das hört sich alles sehr interessant an und trotzdem entsteht da bei mir jetzt noch nicht so eine konkrete Vorstellung, wie so etwas aussehen kann. Gibt es denn Vorbilder für solche Einrichtungen?
Ja, das mit den Vorbildern ist so eine Sache. Wir haben in der Kommission, wo wir überlegt haben, wie sowas aussehen könnte, auch geschaut, was gibt's für Vorbilder. Wir haben mal nach Polen geschaut, nach Danzig, wo das Solidarność-Erinnerungszentrum so eine ähnliche Arbeit macht. Also es geht halt darum, auch bürgerschaftliches Engagement, Kunst, Kultur, Forschung und politisches Erinnern ineinander zu verweben. Also man muss es sich wirklich ein bisschen aufregend vorstellen, diese Dinge miteinander in Beziehung zu setzen. Da haben wir hingeschaut nach Danzig, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele Vorbilder, weil dieses interdisziplinäre, transdisziplinäre Denken, das ist keine Gewohnheit, die man so hat. Man denkt immer, das eine ist Museum, das andere ist Forschung, das nächste ist Kunstwerkstatt, das übernächste ist Jugendbegegnungszentrum. Das alles in eins zu denken, das ist ein bisschen komplex und auch anspruchsvoll für diejenigen, die diese Konzepte entwickeln sollen. Und das Gebäude oder der Ort, an dem das Ganze stattfindet, muss das natürlich auch hergeben, also diesen Möglichkeiten zu unterstützen und sogar vielleicht zu fördern, wie man diese Themen und Denkbereiche miteinander verzahnt.
Wie wird denn dieser weitere Prozess jetzt laufen? Was ist denn da überhaupt standortentscheidend? Die Lage, der architektonische Entwurf oder dann letztendlich das inhaltliche Konzept?
Also es hat keinen Sinn, irgendwo ein hübsches und architektonisch ansprechendes Gebäude wie ein Raumschiff irgendwo hinzuwerfen und es steht dann da so unangebunden. Es muss irgendwie integriert sein in dem Ort oder an dem Ort, wo es stattfindet. Es soll ja auch nicht nur nationale Interessierte anlocken, sondern Besucher aus aller Welt, die Lust haben, sich irgendwie mit dem Thema Transformation zu beschäftigen und gleichzeitig vielleicht auch was über die deutsche Einheit und die Prozesse danach vor allem zu erfahren. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Zentrum sich irgendwie einpasst in den Ort, wo es ist und dass auch die Menschen, die dort leben und wohnen, sich damit identifizieren können. Weil dann fühlt es sich auch mit Leben. Ich glaube, es kommt darauf an, mit welchem Herzblut der jeweilige Standort das dann füllt. Ja? Und ich kann mir vorstellen, wenn es genug Strahlkraft entwickelt und vor allem mit spannender Kunst und interessanter Forschung winkt, dann kann man da schon Leute anlocken.
Frau Enders, ich habe am Anfang nach dem Blick nach Osten gefragt und ich frage am Ende auch nochmal nach dem Blick nach Osten, weil interessant ist ja auch schon, dass diese Debatte um das Zukunftszentrum in den Medien zumindest jetzt auch eher im Osten geführt wurde. Zeigt sich damit dann doch auch wieder eine Spaltung im Land?
Ja, da zeigt sich eine Spaltung, die seit 32 Jahren existiert und davor in anderer Form, in Form der Mauer auch existierte und zeigt also, dass die deutsche Einheit auch nach dieser langen Zeit noch nicht vollendet ist, also zumindest nicht in den Herzen der Menschen, weil sich eben die, die im Osten leben, für den Osten interessieren und die, die im Westen leben, ja, durch Zufall vielleicht mal über das Thema Ostdeutschland stolpern oder halt eher in Zusammenhängen mit negativer Berichterstattung. Es zeigt einfach, dass so eine kulturelle Verständigung und eine gemeinsame Identität noch nicht geschafft ist nach 32 Jahren. Und es zeigt auch, wie lange es braucht und wie viel Kommunikation, Dialog und auch Neugier nötig sind, um eine wirkliche gemeinsame Identität und, wie kann man sagen, visionäres Denken gemeinsam zu entwickeln. Das dauert lange Zeit und deswegen ist es auch nötig, dass es dieses Zukunftszentrum geben wird. Ich bin auch von westdeutschen Freunden gefragt worden, was für ein Zukunftszentrum denn jetzt und wofür brauchen wir das? Ja, das brauchen wir dafür, dass wir diese Frage nicht stellen müssen. Ja? Und Transformation wird uns begleiten in den nächsten 100 Jahren. Also denken Sie an die ökologischen Krisen, an die ökonomischen Krisen, die auf uns zukommen und auch die menschlichen Krisen, die globaler Natur sind. Und da kann so ein Ort, wenn er denn erstmal existiert, sich auch thematisch anpassen und die aktuellen Zeitfragen, die mit Wandel und Transformation zu tun haben, sehr gut beleuchten und auch immer wieder neu stellen. Also das ist halt das Gerippe, in dem das Denken dann hoffentlich immer mal die Richtung wechseln kann.
Die Politikwissenschaftlerin Dr. Judith Enders über das geplante Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wir haben im vergangenen Jahr hier bei Fazit schon mal über die radikalen Umbaupläne des Lindenau-Museums in Altenburg berichtet. Damals wurde laut protestiert. Nun gab es einen kleinen Architekturwettbewerb und wie es aussieht, liegen jetzt bessere Entwürfe vor. Henry Bernhard berichtet.
Das Lindenau-Museum in Altenburg ist wieder gelandet. Nachdem es, zumindest in der Planung, auf dem Papier, ein gutes Jahr lang eher schwebte als stand. Bundesweit hatten Architekten, Denkmalschützer, Architekturkritiker vehement gefordert, den Umbauplan für das Museum so nicht umzusetzen. Ein Plan, der die breite vorgelagerte Terrasse verschwinden ließ, ebenso die zentrale neobarocke Treppenanlage. Ersetzt durch eine schmale Plattform, getragen von schlanken Stützen hinter Glas. Die Neugestaltung war ohne Wettbewerb zustande gekommen. In einer Protestresolution der Architekturklasse der Sächsischen Akademie der Künste war von Lächerlichkeit die Rede. Benedikt Schulz, Professor für Entwerfen und Konstruieren an der TU Dresden und einer der Unterzeichner, schimpfte damals:
Es fliegt durch die Luft. Das ist wirklich eine unglaubliche Verunstaltung, das kann man so nicht machen.
Und der Architekturkritiker Wolfgang Kiel, einer der Verfasser der Protestresolution, fragte fassungslos:
Hat die Denkmalpflege keine roten Linien? Halten Sie das Haus, was wir hier an der Wand sehen, tatsächlich noch für ein Denkmal?
In der Tat ist das Lindenau-Museum einer von nur noch zwei, drei ähnlichen Museumsbauten der Neorenaissance, der seine ursprüngliche Gestalt fast vollständig bewahrt hat. Die technische Ausstattung muss aber schlicht vom 19. ins 21. Jahrhundert gebracht werden. Dass dafür elegantere Lösungen möglich sind als die vor einem Jahr als alternativlos vorgestellte, zeigte die Präsentation der Entwürfe eines immerhin kleinen Wettbewerbs mit 6 teilnehmenden Büros. Der Siegerentwurf der museumserfahrenen Hoskins Planungs GmbH aus Berlin lässt den schweren Baukörper des Lindenau-Museums wieder landen, bettet ihn in Park und Hang ein. Die vorgelagerte Terrasse aus Stampflehm spielt mit Öffnungen, die sich gleichzeitig verbergen, lobt Benedikt Schulz.
Diese Lösung, die ist schon ganz gewitzt, würde ich sagen. Ich finde, der eigentliche Beitrag
liegt tatsächlich in dieser Art Schuppung der Fassade, also dadurch, dass die so kreisbogenartig geführt wird und man nur an den Seiten so vage Aus- und Einblicke hat, es entsteht was Interessantes Neues. Ich finde das auch interessant, also diese Art, sich zu so ein bisschen zu verstecken.
Ähnlich zufrieden ist der Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der vor einem Jahr die Protestresolution gegen den damaligen Entwurf mitverfasst hatte.
Was die jetzigen Architekten wirklich geschafft haben, ist, dem Gebäude die Würde zu belassen, die es ganz nötig braucht. Der jetzige Entwurf hat ja wirklich ganz kräftige Wände darunter, das heißt, es ist einfach geschlossen. Und das Museum, das ja schon einen Sockel hat, erhält quasi metaphorisch gesehen einen zweiten Sockel. Und das ist genau die richtige Herangehensweise, sich da zurückzuhalten, aber trotzdem in der Methodik der Architektur zu bleiben.
Der Direktor des Lindenau-Museums, Roland Krischke, ist heilfroh, dass seine beiden wichtigen Ziele auch im aktuellen Entwurf verwirklicht wurden. Der Zugang ist barrierefrei für alle von vorn. Und die dem Gründer Bernhard August von Lindenau und auch für das Selbstverständnis des Museums so wichtigen Kunstschule kann im Museumsgebäude bleiben.
Und das soll auch schon, das war unser Wunsch von Anfang an, auch von außen her sichtbar sein, dass sich die Kunstschule nicht wegduckt unter einem Museumsgebäude, sondern sich öffnet gegenüber den Besucherinnen und Besuchern, die vielleicht gar nicht auf den Gedanken gekommen waren, kreativ zu werden, aber nun eingeladen werden, das in diesem Gebäude zu tun.
Allen in Altenburg Beteiligten, Museumsleuten, Architekten, der Wettbewerbsjury, dem Bauherrn, dem Landratsamt ist klar, die Verzögerung wird zusätzliches Geld kosten. Die zur Verfügung stehenden 48 Millionen Euro werden nicht ausreichen. Bund und Land hätten angesichts der Inflation schon Verständnis signalisiert. Nun muss erstmal der neue Entwurf in die bisherige Planung eingearbeitet werden. Benedikt Schulz zieht nach dem zeitweise sehr lebhaften Streit um die beste Lösung sein Fazit.
Thüringen drückt sich ja oft darum, für herausragende Aufgaben auch mal größere Konkurrenzen zuzulassen. Und hier hatte man gedacht, man kann sich irgendwie im Verborgenen drumherum drücken. Und das ist diesmal halt schiefgelaufen, weil sich so viele Leute einfach zu Recht empört haben darüber. Und das ist ganz klar, schwierige Aufgaben müssen in Konkurrenzen entschieden werden.
Der Architekturkritiker Wolfgang Kiel, der im vergangenen Jahr lautstark mitprotestiert hatte, kann dem Prozess noch etwas Gutes abgewinnen.
Ich muss gestehen, ich bin seit 40 Jahren in dem Beruf, aber einen solchen Erfolg einer Kritik der Öffentlichkeit an einem bestehenden Entwurf, auf den sich alle festgelegt haben, die Geldgeber und die Betreiber und alle wollten diesen Entwurf. Und dann hat die Öffentlichkeit Nein gesagt und sie hat tatsächlich es geschafft, dass es tatsächlich einen zweiten grundsätzlichen Versuch gegeben hat, das Ding anders nochmal umzusteuern. Und das macht mir eigentlich Mut, dass mein Beruf doch nicht ganz zahnlos ist. Also für mich ist das Verfahren fast noch spannender als das Ergebnis.
Der Architekturkritiker Wolfgang Kiel ist also ganz zufrieden. Und wie es aussieht, gibt es jetzt eine Korrektur an den umstrittenen Umbauplänen des Lindenau-Museums in Altenburg. Die Feuilletons von morgen hier bei Fazit hat Gregor Sander gelesen.
Hast du es jemals genossen, jemandem in die Fresse zu hauen? Fragt Ulf Poschardt in der Tageszeitung Die Welt Daniel Richter zum Einstieg in ein Interview, das so angekündigt wird. Der Maler Daniel Richter und Weltchefredakteur Ulf Poschardt streiten sich seit Jahrzehnten. Anlässlich eines Kinofilms über den Künstler haben sie sich wieder getroffen. Ein Gespräch ohne Anfang und Ende, aber über alles, was weh tut. So richtig weh tut eigentlich nichts bei diesem Interview, außer dass man sich beim Lesen hin und wieder ein Nachfragen des Fragenstellers gewünscht hätte, etwa hier. Wie siehst du den Klimaterrorismus? Ich bin dafür, allerdings gibt es noch keinen. Suppe auf Gemälde schütten? Immer rauf damit. Doch anstatt hier Richter mal Butter bei die Fische geben zu lassen, meandert sich Poschardt zum nächsten Thema, was selbst den Befragten irgendwann sagen lässt, du hoppst aber auch von einem Thema zum anderen. Unterhaltsam ist das natürlich allemal, besonders da, wo die beiden schön weit auseinander liegen, etwa bei Uwe Tellkamp, über den Daniel Richter sagt, ich habe das Buch gelesen, das er in dem Verlag von dieser Buchhändlerin in Dresden veröffentlicht hat, ein derartig verquaster reaktionärer Muff. Poschardt schnappatmet dazwischen, Tellkamp ist mehr Rebell und Punk als deine Freunde von den goldenen Zitronen. Richter, der es übrigens nie genossen hat, jemandem in die Fresse zu schlagen, kontert kühl, Rebellen, die sich ins bürgerliche Dresden des 19. Jahrhunderts zurücksehen, interessante Definition von Rebellion. In der Süddeutschen Zeitung wird Elke Heidenreich zum 80. Geburtstag gratuliert und das gleich zweimal. Vielleicht, weil das erste Ständchen, das der Ex-Hansa-Verleger Michael Krüger singt, etwas kakophonisch klingt. Inzwischen hat sie viele Bücher veröffentlicht über ihre Kleider und ihre Reisen, über ihre Lieblingsdichter Dylan Thomas zum Beispiel und über die von ihr verehrten Komponisten. Sie hat ihr Leben, genauer wohl einen Teil ihres Lebens, öffentlich gemacht und wird dafür von einer großen Leserschaft geliebt, der das nicht gelingt. Ist sie durch diese intellektuelle und schriftstellerische Kraftanstrengung ein glücklicher Mensch geworden oder ein glücklicherer, fragt Krüger. Ohne die Frage zu beantworten, und so rutschen wir gern in die zweite Ode an die Elke, dieses Mal angestimmt von Gustav Seibt, der eine kindliche Erinnerung an die zeitweilig wohl mächtigste Frau im Literaturbetrieb hat. Elke, wie wir sie damals einfach nannten, war als Studentin Untermieterin im Haus meiner Eltern. Da gehörte es zur Absprache, dass sie hin und wieder auf die Kleinen aufpassen sollte, nämlich ein Zwillingsbruderpaar, einer still und brav, der andere unruhig und hibbelig, der spätere Literaturkritiker. Um uns im Griff zu behalten, aber eben auch aus wahrem Enthusiasmus, las Elke uns vor. Noch ein dritter Mann gratuliert der Jubilarin, deren Fernsehsendung Lesen erfolgreicher war als das literarische Quartett. Gerrit Bartels schreibt im Berliner Tagesspiegel dem Anlass angemessen, die Begeisterung, die Heidenreich glaubwürdig vermittelt, überträgt sich auf ihr Publikum, das sie für ihre Bücher genauso schätzt wie für ihre Buchempfehlungen. Eine wirklich beängstigende Nachricht hält Manuel Bruck in der Welt für uns bereit. Wer erinnert sich nicht noch an den letztjährigen Ballermann-Hit Laila, jenen neunwöchigen deutschen Nummer-1-Hit, der mit seiner Puffmutter-Metaphorik die junge Union in Wallung brachte und auf einigen Volksfesten sogar verboten wurde? Die Laila-Erfinder DJ Robin und Schürze waren nun wieder fleißig. Pünktlich zum Valentinstag und genau richtig kalkuliert vor dem frohsinnsorgasmischen Karnevalshöhepunkt ist Schwiegermutters Liebling an den Start gegangen. Manuel Bruck hat sich dem Werk gestellt und berichtet tapfer, das ist noch ein bisschen primitiver und billiger, wird aber sicher erneut zum Partyknaller.
Das war Gregor Sander mit der Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.